Was sagt der Nuller zum Achter in der Wüste?
Der Nuller zum Achter in der Wüste? Mhm. Keine Ahnung.
Ist dir nicht zu heiß mit dem Gürtel?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme.
Ich habe wirklich überlegt, ein Nuller und ein Achter. Ein Achter sind zwei liegende Nullen übereinander.
Mhm.
Aber dann habe ich mir gedacht, ach, eigentlich mag ich nicht drüber nachdenken.
Jetzt auch sagen können, hey Schneemann, wo ist dein Kopf? Oder so, oder? Das waren drei Kugeln.
In der Wüste.
Ja, das ist ja der Scherz.
Ja.
Oh, na, da ist mir zugeschickt worden. Danke. Das war süß. Wie geht's dir, Sarah? Hat dir was beschäftigt? Du schaust so fragend.
Na, ich habe so gedacht, du hast nur irgendwie so einleitende Worte oder was zu erzählen.
Einleitende Worte? Ich habe wieder was auf meiner Agenda, aber...
Was tut sich in deinem Leben?
In meinem Leben? Ich verabschiede mich gerade von meinem Jugendkonto bei meiner Hausbank. Das fühlt sich an wie loslassen.
Ja,
stimmt. Ich habe so ein schönes Konto, also eine schöne Kontonummer, die, da steckt die Postleitzahl für Hopfgarten drin.
Macht das was mit dir?
Ein bisschen vielleicht.
Aber was genau? Erzähl mal.
Ja, es ist loslassen.
Ja, aber was genau loslassen? Was?
Ja, so, was sind so alte Werte ein bisschen. Weil warum hat man alles auf einer Bank? Also das ist schon, glaube ich, nicht so super.
Mhm.
Mhm.
Ja, also vielleicht erklärend, durch unser Finanzcoaching sind wir jetzt gerade dabei, das ja alles neu anzugehen, neu aufzurollen und haben eben auch die Empfehlung gekriegt, also prinzipiell sollte man halt wirklich nicht, je nachdem wie viel Geld man hat, aber es gibt ja diese Einlagensicherung und es ist nie schlau, quasi sein gesamtes Geld bei einer Bank zu haben. Nicht, dass wir jetzt über 100.000 Euro Vermögenswerte hätten oder so. Aber trotzdem ist es halt eigentlich ganz gut, das irgendwie aufzuteilen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich halt wirklich mein Kinder-Jugend-Sumsi-Konto immer mein Leben lang gehabt habe. Immer bei derselben Bank, dort auch das Firmenkonto eröffnet habe, da auch die ersten Wertpapierdepots gekauft habe und so. Und alles liegt bei einer Bank. Und für mich war das jetzt emotionale Hürde, meinem Bankberater, den ich wirklich super gern mag, mit dem ich es immer lustig habe und so, dem zu sagen, ich möchte die Produkte kündigen. Jetzt habe ich fast dir übers Herz gebracht, einfach nur, weil ich ihn gern mag.
An die Sportbüchsen, wo die Biene drauf ist, oder? Und den Luftballon, den Dunkel. Du gekriegt hast. Oder?
Ja, so, aber irgendwie ist es halt auch so ein Vertrauensding, oder? Dass man dann so das Gefühl hat, also wir wechseln jetzt das erste Mal zur Online-Bank dann auch, haben uns da entsprechend informiert und so. Aber manche Sachen machen halt einfach auch Sinn, weil man einfach günstigere Kosten hat. Und was ich voll spannend finde, da habe ich gestern auch so einen Full-Circle-Moment gehabt. Aber ich habe 2014 meine Bachelorarbeit für mein Wirtschaftsstudium über das Thema, wie sich das Geschäftsmodell der Online-Banken auf traditionelle Banken oder aufs Geschäftsmodell der klassischen Banken auswirken wird, weil dort sind, glaube ich, damals die ersten Online-Banken so aus dem Boden geschossen. Und ich habe 2014 schon eigentlich über das Thema Banken und Geschäftsmodelle von Banken meine Bachelorarbeit geschrieben. Und dann war ich irgendwie so, voll schräg. Irgendwie ergibt gerade wieder nachträglich ganz viel Sinn.
Warum hast du dann 10 Jahre nichts?
Ja, aber ich habe auch immer gedacht, so Geld, damit kenne ich mich nicht aus, das interessiert mich eigentlich nicht. Also ganz viele so Glaubenssätze. Und eigentlich war aber mein Weg immer schon so ein bisschen in die Richtung. Zum Beispiel habe ich auch Vertiefungskurs im Wirtschaftsstudium Unternehmensführung genommen und war damals auch noch relativ weit weg davon, mich selbstständig zu machen. Und jetzt seien es aber genau solche Themen. Das hat mich immer interessiert, was passiert, wann kommt der Punkt, wo ein Unternehmen eben dann nicht mehr innovativ ist, sondern halt so träge wird, so einem großen Konzern wird. Ah, dieses Thema immer, wie sagt man, Overengineering. Also wenn man ein Produkt immer weiter und weiter entwickelt, es aber irgendwann einfach keinen Nutzen mehr für Kunden hat. Also zum Beispiel ist es ja ganz krass bei Microsoft so gewesen, oder? Sie haben Word, Excel, PowerPoint, das hat immer nur mehr kennen. Und die meisten UserInnen haben halt einfach nur mehr 10% eigentlich von dem, was das Programm können hat, nutzt. Und dann kommt einfach sowas wie Drive, Google Drive und Google Doc und so, diese ganzen, und dann hast du halt so die wichtigsten Basics. Funktionen hast du da drinnen, das kostet da nichts. Und damit löst quasi dann wieder das innovative Produkt dieses Standardprodukt ab und das andere, also diese etablierten Firmen müssen dann eigentlich wieder schauen, sich neu zu erfinden, Innovationen zu schaffen. Deswegen ist halt auch quasi Forschung und Entwicklung so wichtig, also nicht sich auf dem auszuruhen, sondern halt immer, auch wenn es gut läuft, immer schon in die Zukunft zu denken und sich halt weiterzuentwickeln. Und das hat mich immer so krass interessiert. Und irgendwie hat die vorgestern oder so, habe ich dann meine Bachelorarbeit so rausgekramt. Da war ich so, spannend, dass ich schon vor 10 Jahren eigentlich mich für was entschieden habe, wo ich dann gar nicht gewusst habe, dass ich diesen Weg so einschlagen werde. Ich glaube, da ist relativ viel einfach so unterbewusst passiert. Und jetzt war ich so, und spannend, dass ich jetzt gerade wieder so tief in diesem Finanzthema drin hänge. Und das interessiert mich ja richtig gerade. Und war jetzt weit ausgeholt wieder. Aber es war jetzt am Ende wieder so, wo ich gedacht habe, lustig, wie dann irgendwann die Themen wieder so ineinander greifen. Und ich habe dann wieder so das Gefühl, ich glaube, ich bin irgendwie gerade am richtigen Weg, was alles angeht.
Voll, und ich merke das auch gerade, dass dir auch taugt und danke, dass du mich da auch mitreißt, weil ich hätte das wieder nicht gemacht und ich mache das jetzt bei mir auch, weil ich habe auch vor 10 Jahren noch nicht drüber nachgedacht, auch vorgestern noch nicht, aber jetzt quasi, dank dir wieder. Echt cool, aber es stimmt, du hast ja eigentlich genau das Thema schon mal am Tisch gehabt.
Ja, der Bill Gates hat 1995 gesagt, Banking is necessary, banks are not. Das steht auch in meiner Bachelorarbeit so drinnen.
Ja, das ist voll geil. Und auch wie geil du das gesagt hast jetzt mit, wenn so Firmen voll innovativ sind und sowas Geiles aufbauen. Ich meine, Microsoft, ich glaube, die halbe Weltwirtschaft ist immer nur auf Excel basierend, oder? Mhm. Aber trotzdem, wie du sagst, dann machen sie einfach was Basics, oder? Gibt es Google Excel Sheets oder wie das dann heißt, Google Sheets. Und das kann einfach das, was ich tagtäglich brauche. Ich bin auch umgestiegen. Ich habe kein Microsoft Office Suite mehr, oder wie die heißt. Habe ich nicht mehr.
Naja,
nicht. Braucht man nicht mehr. Ich meine, es gibt Excel-Weltmeisterschaften, ich glaube, da braucht man es noch. Da gibt es ja vorher die Hardcore-Programmierer, hast du das schon mal gesehen? Das ist voll witzig. Aber ja, spannend. Aber es ist ja irgendwie cool, oder? Dass sich einfach Sachen dann wieder ablösen und neue Sachen aus dem Boden kommen und so ist halt der Lauf der Dinge.
Ein bisschen traurig bin ich, auch wenn ich wieder so drüber nachdenke. Ich habe mich so ein bisschen auch durch mein Wirtschaftsstudium gequält. Da waren ganz viele Fächer, wo ich gedacht habe, boah, interessiert mich das einfach absolut überhaupt nicht. Und dann war eben dieser Vertiefungskurs Unternehmensführung und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so, boah, jetzt bin ich eigentlich am Ende von meinem Bachelorstudium da, wo es mich anfängt zu interessieren. Und da hätte ich dann ja auch überlegt, ob ich irgendwie ein Master weitermachen sollte. Hätte ich auf jeden Fall strategische Unternehmensführung gemacht. Und dann war ich aber an dem Punkt, wo ich gedacht habe, so, boah, ich habe einfach so keinen Nerv mehr auf Lernen und auf Uni. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich mir so, ah, irgendwie kitzelt mich das so richtig, dass ich da nicht weitergemacht habe. Oder also wie gesagt, das interessiert mich wirklich, auch diese Zyklen, auch diese wirtschaftlichen Zyklen, wie das alles aufgebaut und letztendlich ja irgendwo gesteuert ist. Das finde ich unfassbar faszinierend.
Ja, voll. Mir ist da genau gleich gegangen. Ich habe Vertiefung, Marketing und Handel gemacht. Mhm. Und da hat man eben zu verschiedensten Unternehmen einfach kreative Marketing-Ideen sich einfallen lassen müssen. Und das hat mir echt extrem stark. Dann hat man die Bachelorarbeit da getaugt. Und ja, und dann war es auch vorbei. Dann haben wir uns halt selbstständig gemacht. Aber ich war auch voll gern so irgendwie der gelernte Creative Director oder so, wenn man da noch weiter studiert hätte und vielleicht bei einem großen Konzern mal oder bei einer großen Agentur eigentlich. Sowas war eigentlich ganz geil gewesen für mich, so eine Kreativagentur, was halt in 25 Ländern irgendwo einen Sitz hat. Ich glaube, sowas hätte mir eine Zeit lang schon auch was gebracht und auch voll taugt, glaube ich.
Also ich glaube, dass du das ja trotzdem machen kannst. Also du kannst dich jetzt weiterbilden, du kannst jetzt auch noch Ausbildungen machen oder Seminare gehen. Und ich glaube, das ist halt rauszufinden, was willst du und die dann in die Richtung hinzuentwickeln. Und was ich jetzt vor kurzem einmal wieder so gehört habe, einfach der Fakt, du bist einfach der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Und wenn du halt so gemein sich das halt anhört, aber wenn du ein gewisses Ziel verfolgst, dann musst du einfach schauen, wo sind die Menschen, die das vielleicht schon leben oder die das vielleicht schon erreicht haben, weil dann wird es viel leichter für die, die Wege zu sehen, wie du da auch hinkommen kannst. Du kannst erstens mal nachfragen,
ja,
hey, wie hast du das gemacht? Welche Ausbildungen gibt es? Welche Seminare gibt es? Und es fühlt sich dann auch schon so viel leichter an, wie soll ich sagen, als würde man es dann selber schon so fühlen, weißt du, dass es möglich ist für einen. Und wenn du das aber nicht machst, dann bleibst du ja immer irgendwo stehen. Und das heißt jetzt ja nicht, dass man irgendwie den Kontakt zu den alten Freunden oder so abbrechen muss, aber einfach immer mal wieder drüber nachdenken, wo will ich eigentlich hin? Was will ich erreichen? Nicht nur beruflich, oder? Es kann ja im privaten Umfeld
auch so sein. Es verschmilzt ja bei unseren Berufen ja eh so, oder? Das Berufliche und Private, finde ich.
Voll, aber zum Beispiel auch, wenn ich natürlich viel Zeit mit, fällt mir jetzt nur so ein, aber wenn sich in meinem Umfeld ganz viele gerade trennen und ich verbringe halt nur Zeit mit Menschen, die irgendwie gerade sagen, hey, die Beziehung läuft immer, aus welchen Gründen auch immer, aber dann bin ich vielleicht selber auch eher kritischer meiner eigenen Beziehung gegenüber, als wie ich bin vielleicht in einem Umfeld, wo die Leute immer wieder versuchen, weiß ich nicht, neue Ideen miteinander oder neue Ziele miteinander zu verfolgen oder irgendwie sagen, hey, wir gönnen uns da immer wieder ab Haarzeit und so. Ich glaube, dass das die wahnsinnig prägt, in welchem Umfeld du halt einfach unterwegs bist.
Yes.
Und ja, das finde ich eigentlich auch gerade so wichtig.
Voll.
War das da beschäftigt?
Nein.
Was hat die beschäftigt?
Nein, eigentlich eh leid kurz. Ich war jetzt auch krank, so ein bisschen, so vorgestern ist mir gar nicht gut gegangen und die Mädels haben, glaube ich, mich angesteckt und ich war eigentlich ganz lange jetzt nicht krank, ich glaube über ein Jahr und jetzt mal wieder und ich habe vergessen, wie mühsam das ist, wenn man so die ganze Woche selber nicht gut drauf ist oder selber nicht fit und dann die Kids nicht im Kindergarten, wie da jedes Geschrei oder alles, was sie von dir brauchen, einfach echt mühsam ist. Das ja, hat mich jetzt nicht krass beschäftigt, aber man kann schon immer froh sein, auch wenn es einem einfach körperlich gut geht. Was man oft erst wieder zu schätzen, wenn es kurz mal nicht so ist. Auch nur im Kleinen. Kleiner Reminder.
Voll. Mir ist es auch echt gestresst. Also, eine Maus war wirklich, ich glaube, so krank war sie noch nie oder so viele Tage hintereinander, so hohes Fieber. Und einfach, wir waren ja dann Sonntag oder ich war Sonntagabend dann nur mit ihr in der Kinderklinik und auch da wieder, ja, ich weiß nicht. Die erste Frage, die halt kommt, seid ihr zusatzversichert? Dann habe ich gesagt, ja, die Kinder eben noch nicht. Da überlegen wir ja die ganze Zeit, sollen wir nur eine Zusatzversicherung für sie abschließen? Macht das Sinn? Wahrscheinlich schon. Und dann habe ich einfach mit einer Vierjährigen von 23 Uhr, ich glaube bis 0.30 Uhr gewartet. Mit Fieber. Schmerzen.
Ja, eineinhalb Stunden, wo eh nichts los ist in der Nacht.
Und es ist halt dann so, meine Schwester ist ja auch auf der Klinik und es war dann einfach nur so, ich habe ihr das erzählt, sie hat sich fürchterlich drüber aufgeregt einfach, weil es hat dann irgendwie geheißen, ja, die Ärzte, die sind gerade Visite auf Station, Visite um Mitternacht, ist irgendwie eigenartig, aber bitte. Dann ist eh einer ist mit seinem Sohn, der war aber schon ein bisschen älter, der war sicher schon 13, 14, der hat auch so hohes Fieber gehabt, die sind dann einfach wieder gegangen. Und wir haben halt dann doch gewartet und die Maus hat dann auch immer so gesagt, Mama, aber ich will wieder nach Hause und lass uns nach Hause fahren. Und wir so, ja, jetzt sitzen wir eh schon da, jetzt gehen wir auch nicht da. Und ja, wirklich so, wo du dann schon das Gefühl hast, ah, wahrscheinlich, wenn wir die Zusatzversicherung gehabt hätten, wäre es bestimmt der Spur schneller gegangen. Und irgendwie, ja, weiß auch nicht, wie ich das finden soll oder wie ich darüber denken soll. Es wird einem dann halt einfach immer mehr bewusst, dass es einfach eine Zweiklassenmedizin gibt und dass man anders behandelt wird, wenn du da halt besser versichert bist und unter Anführungszeichen mehr Geld dort lässt. Also es ist halt am Ende des Tages auch eine wirtschaftliche Einrichtung, also ein Krankenhaus. Ja,
zumindest ist die zweite Klasse Medizin in Österreich ja auch noch super. Aber trotzdem ist das total verschieden behandelt werden schon immer eine ungute Sache.
Ja, und gerade auch dieses lange Warten, oder irgendwie, wo ich mir dann gedacht habe, es war jetzt wirklich nicht so, dass man das Gefühl gehabt hätte, aber ich weiß natürlich auch nicht, was hinter die Kulissen passiert ist, will jetzt da keine Behauptungen ausstellen, aber ich habe schon so das Gefühl gehabt, man hat uns da jetzt halt einfach ein bisschen warten lassen. So, ja. Vielleicht haben die Ärzte ja geschlafen. Ja. I don't know.
Was aber ich mir dazu auch noch gedacht habe, ist, bin ich da oft zu lasch? Oder ich mir denkt, ja, müssen wir jetzt schon ins Krankenhaus?
Du warst derjenige, der letztendlich gesagt hat. Ich habe die Gesundheitshotline, weil es war so, dass sie wirklich so aus dem Schlaf aufgeweint hat und sich mal nicht mehr so beruhigen hat lassen. Und es war dann ja zuerst so, dass wir nicht genau sagen haben können, was ist es jetzt eigentlich? Zuerst haben sie ja immer diese Augenentzündungen auch. Dann hat sie aber immer von Ohren weh, von Hals weh. Dann hat die aber die Wange weh getan. Also es war so, dass man eigentlich das Gefühl gehabt hat, wandert da irgendwas? Ich habe dann irgendwie Angst gehabt, vielleicht ist irgendwo in diesen Tränenkanälen, Nasennebenhöhlen irgendwie ein Abszess oder so, was ihr so weh tut. Und ich habe dann ja wirklich mir gedacht, okay, ich probiere jetzt einfach mal diese Gesundheitshotline anzurufen. Ich habe ja 20 Minuten mit der telefoniert, die war super lieb. Freundlich. Aber am Ende hat sie halt dann gesagt, ach, besser ist, sie lassen es von einem Arzt, von einer Ärztin abchecken. Ich war so, oh, okay, passt. Und dann hast du gesagt, ja, dann fahrt's.
Ja, ich war auch gefahren, aber sie wollte mit dir fahren.
Ja, schade.
Ja, das ich war schön. Ich habe dabei mit der anderen Maus Scrubs geschaut.
Super. War ich jetzt entspannt da ausgeschaut wie bei
Mitternacht.
Uns. Ja, auf jeden Fall war das dann der Ausflug am Sonntag und dann hat sie aber trotzdem nur 3 Tage voll hohes Fieber gehabt, bis wir nochmal zur Kinderärztin sind und ja, jetzt gibt es Antibiotikum das erste Mal.
Ja, nützt ja nichts. Ich kenne den Geschmack oder den Geruch auch noch von dem Saftel. Ich habe das als Kind, glaube ich, auch ab und zu nehmen müssen.
Ich habe am Ende, so mit 13 dann fast so chronische Mandelentzündungen gehabt, wirklich so alle 2 Wochen mit Antibiotikum.
Du hast sie nicht mehr, oder?
Und dann habe ich sie mit 13 rausgekriegt, bin ich operiert worden. Und ich weiß auch noch, wirklich in jedem Urlaub, ich habe immer sofort Mandelentzündungen gehabt, diese Schmerzen, wenn du echt, und das hat sie ja einmal gesagt, so, Moment, ich muss meine Spucke schlucken. Das hat mir so leid getan. Und dann eben wirklich, wenn sie, 39,3 Fieber und sie liegt neben dir und röchelt nur noch so, irgendwie ist das so.
Die Mandeln sind ja die Gesundheitspolizei, gell? Alles, was durch Nase und Mund eingeatmet wird, wird eigentlich da geklärt.
Ja.
Du bist wegen denen auch nicht öfter krank. Ich kenne so viele Leute, die keine Mandeln mehr haben. Man spürt da nicht wirklich einen Unterschied.
Jetzt muss ich die Story erzählen, das hat mir mein Opa erst vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich glaube 1-2 Jahre oder so, hat er mir die Geschichte erzählt, dass er als Kind eben auch diese chronischen Mandelentzündung gehabt hat und das war halt so, keine Ahnung, 50er Jahre. Mein Opa ist 42 geboren und ihm haben sie dann damals die Mandeln einfach mit einer Zange ohne Betäubung rausgeknipst. Das hat er nur gesagt. Boah, also wirklich.
Wie groß sind denn die?
Ja, das sind so Knöpfe, glaube ich. Und die sind ja im Rachen.
Ja.
Aber ich weiß noch, die Schmerzen nach dieser Operation, wie wund du da hinten bist, wie weh das tut, auch mit Gewürze und so. Und dem seien sie einfach mit einer Zange raus. Ich war dann auch nur so, Gott, und dann hat sich die Medizin weiterentwickelt.
Aber anscheinend hat es auch funktioniert.
Ja, oder mein Papa hat ja so panische Angst vor dem Zahnarzt und der hat dann auch erzählt, mein Papa ist in einem Bergbauerndorf aufgewachsen mit 11 Kindern am Bauernhof und da ist dann, glaube ich, auch ab und zu der Hausarzt einfach so gekommen und hat so Hausbesuche gemacht und wenn die dann gesehen haben, dass irgendwas mit den Zähnen ist, nachher ist der auch mit der Zange hat einfach die Zähne rausgerissen und ich glaube, deswegen hat mein Papa so Panik, der kann nur unter Vollnarkose kann der was an den Zähnen machen lassen, weil der wie
hart.
Panik davor hat.
Schaut euch die Serie Severance an, da geht es eigentlich indirekt um das, wo Leute, die panisch Angst haben, da forschen quasi die fiktive Firma forscht dran, wie man das Gehirn zweiteilen kann, damit ein Teil Sachen, die man nicht gern macht, sowas zum Beispiel auch wie Arbeiten, aufteilen kann, dass man 2 verschiedene Bewusstseins hat. Und dann geht man quasi zur Zahnarzttür, zack, und geht schon wieder raus. Und der andere Teil deines Bewusstseins ist aber immer in Scheißsituationen. Das ist voll interessant, voll die coole Serie.
Ich hab's mir nicht angeschaut.
Ja. Hat die was beschäftigt, Sarah?
Ja.
Ja. Jetzt schieß los.
Nur was anderes. Und zwar, ich habe eine Nachricht bekommen auf Instagram. Und zwar geht es ja, weil ich ja geteilt habe, dass ich bei dieser Zeremonie war, bei diesem Heart Connection. Und ich lese jetzt einfach mal die Nachricht vor, weil ich nochmal nachgefragt habe, was quasi, sie hat mir gebeten, ob ich mal drüber reden kann. Und dann habe ich halt so nachgefragt, ja, was interessiert die? Weil ich finde es halt super schwierig, das mit Worten zu erklären. Und ich lese jetzt einfach mal die Nachricht vor und dann kann ich ein bisschen, können wir ein bisschen drüber reden. Und zwar hat sie geschrieben, ich habe selber die letzten Jahre über die Schiene der Persönlichkeitsbildung und durch unseren Kinderwunsch zur Spiritualität gefunden. Mich würde besonders interessieren, wie du zu deiner Spiritualität gekommen bist. Kannst du vielleicht Therapie, Coaching und solche Sessions vergleichen? Und wie geht es dir dabei in deiner Beziehung? Ich persönlich wünsche mir, dass mein Mann diesen Weg mit mir geht, bisher erfolglos. Dachte ich, ist doch ein spannendes Thema.
Ist ein spannendes Thema.
Ja.
Ich kann dazu allein sagen.
Bitte.
Ja, ich mache ja immer, wenn du fragst, ob ich irgendwo mitgehe, ich sage immer ja, ich höre mir alles gern an. Und für mich hat das ja immer irgendwie einen positiven Effekt, weil ich weiß für mich, immer wenn ich mich um mich selber kümmere und an mir arbeite, egal welcher Art und Weise, ist es immer ein positiver Effekt für mich. Ob das dann der Weg ist von Spiritualität oder Sport oder was auch immer mir gut tut, sei dahingestellt. Ich muss ja wegen denen nicht an irgendwas Übergeordnetes glauben, hat trotzdem einen positiven Effekt. Also ich bin da immer dabei, wenn er es vielleicht auch so sehen könnte, quasi immer offen sei, wegen denen muss er ja nicht an irgendwas glauben, wo vielleicht die Frau dran glaubt. Es hat trotzdem für mich immer, weil ich es weiß, einen psychologisch positiven Effekt. Und mehr hat das Ganze ja meiner Meinung nach nie. Das kann ich nur selber beeinflussen und durch andere. Nicht durch, meiner Meinung nach, was Übernatürliches. Aber es hat ja am Ende einen gleichen Effekt für alle. Einen positiven. Meistens. Okay. So sehe ich das. Das was sagst du jetzt dazu? Aber vielleicht bringt das, schickt das mal dem Mann vielleicht weiter.
Boah, du bist so gescheit, ich halte es fast nicht aus.
Ich weiß, ich platz bleib fast. Mal ruhig.
Ich bleib ruhig.
Bleib ruhig.
Ich finde es so witzig wieder, warum? Weil du jetzt schon wieder so, schick das weiter, sei ja. offen.
Ja, ich sage ja wegen dem trotzdem, ich glaube nicht dran, dass eine Planetenkonstellation
stopp.
Da was beeinflusst, sondern meine Psyche und ich selber.
Also. Meine Meinung zu dem Ganzen.
Bitte.
Warte, ich muss meine Gedanken strukturieren. Oh Gott. Weil Spiritualität ist ja was super Individuelles, glaube ich. Also ja. Es gibt natürlich gewisse Themen, weiß gar nicht, Strömungen oder wie man das sagen soll, wo, keine Ahnung, mit Meditation und so weiter, da gibt es einfach gewisse Menschen, Redner, Speaker, die einfach gewisse Meinungen vertreten. Und wenn ich das ausprobiere, also zum Beispiel auch mit Meditation, ich bin gerade voll in diesem Dr. Joe Dispenza-Thema drinnen. Ich mag seine Meditationen voll gern und so. Und da gibt es gewisse Strömungen. So, das ist aber am Ende des Tages was super Individuelles, weil ich einfach merke, was es auf mich für Effekte hat. Und wenn ich jetzt dran glaube oder zum Beispiel Human Design oder Astrologie, ich mich mit dem beschäftige und dann das Gefühl habe, hey, das gibt mir gerade Sicherheit in Bezug auf Entscheidungen zu treffen oder in welche Richtung ich meine Ziele, Träume und so weiter lenken will, dann ist das ja was ich komplett mit mir ausmache und dann Absolut. Ist das für mich voll cool und
dann, auch positiv auf dein Umfeld.
Naja, wieso auf mein Umfeld?
Ja, wenn du gut drauf bist, strahlt das auf deine 5 Leute um dich herum auch aus.
Naja, warte. Und dann gibt es schon so, also ich kann einfach nur kurz erzählen, wie ich in das Ganze eingetaucht bin. Und zwar war das eigentlich damals, wo ich in der Agentur angestellt war, haben wir die Möglichkeit bekommen, wir haben so Teambuilding-Wochenenden gehabt dann. Da ging es ja viel um NLP, um Verkaufstraining und so weiter. Das hat mir eigentlich... Das
Was ist NLP?
Neurolinguistische Programmierung oder so. Aha. Oh, muss ich nochmal nachlesen. Ja, okay. Aber einfach googeln NLP, das ist auch so eine Strategie, die du anwenden kannst, wie du dagegenüber, es hat viele lehnen das eher sogar ab, weil es in der Form von Manipulation vielleicht sogar
also reingeht. Also Körpersprache lesen.
Ja, genau, und dass so. Du halt dann quasi dagegenüber irgendwie spiegelst, dadurch fühlt sich das mit dir verbunden und solche, ich glaube da, aber auf jeden Fall war das halt dann so ein Basic-Seminar.
Und also da, rhetorisch und so.
Ja, genau. Okay. Und dann, es ist schon in die Richtung einfach Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Und mich hat Persönlichkeitsentwicklung immer interessiert. Ich habe auch am MCI einmal gearbeitet, nach der Schule, bevor ich mit der Uni angefangen habe. Und da hat man auch die Möglichkeit gehabt, einfach so Seminare machen zu können. Und da hatte ich auch schon mal ganz ein tolles Körpersprachenseminar. Das war Balletttänzer. Mit dem, ich weiß noch, das war für mich so eine coole Erfahrung, wo ich immer schon gemerkt habe, boah, wenn man da den Mut hat, bei sich hinzuschauen und an sich zu arbeiten, dann entsteht was richtig Cooles für uns selber. Und dann eben bei diesem Teambuilding-Wochenende von der Agentur hat man die Möglichkeit gehabt, eine Einzelsession mit diesen Coaches zu machen. Und da bin ich dann schon in so eine Art Meditation gegangen. Und es war dann auch über die Atmung. Und ich war damals in einer Beziehung total unglücklich und habe aber keinen Ausweg gewusst. Ich war so verliebt und es war eigentlich von außen total offensichtlich, dass diese Beziehung endet, aber ich konnte es nicht wahrnehmen. Also auch meine Oma hat damals immer zu mir gesagt, aber Sarah, dann mach Schluss und so, es hat keine Zukunft. Und ich wollte es aber nicht wahrhaben und habe so richtig dran krampfhaft festgehalten und war todunglücklich. Und auch wirklich so, obwohl ich immer so organisiert war, habe auf der Uni Sachen verschwitzt, irgendwie Prüfungstermine vergessen und so ganz untypisch für mich. Und dann bin ich da ein so eine Session gegangen mit dieser Coachin und da ist es dann auch schon in so einer tiefen Meditation, wo ich dann einfach schon das erste Mal gemerkt habe, was ich so quasi, man geht ja dann wie ins Unterbewusstsein und da habe ich dann einfach Sachen loslassen können und danach habe ich auch Sachen irgendwie, es hat sich dann einfach diese Beziehung gelöst, obwohl es auch schmerzhaft war, habe ich dann einfach Sachen klarer gesehen und erkennen können und das war eigentlich so meine erste Erfahrung mit Coaching. Und dann, ich habe immer wieder dann so Begegnungen gehabt, bin dann ja auch, ich habe viel in der Agentur gearbeitet und dann die Uni immer hinten angestellt, Prüfungen verschoben und mir war das aber so wichtig, die Uni abzuschließen und habe aus diesem Druck heraus richtige Prüfungsangst entwickelt, bin dann auch in Mathe öfters mal geflogen, habe dann zwar gelernt auf die Prüfung, bin dann wieder durchgerasselt und dann war das plötzlich für mich so ein Berg, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie komme ich da drüber, diese, ich glaube 6 oder 7 Abschlussprüfungen hatte ich noch offen auf der Uni und es war so, wo ich gedacht habe, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das lernen, ich arbeite aber schon so viel und es war aber so wichtig für mich, das abzuschließen.
Haben wir uns da schon gekannt? Ja.
Nein, das war, da haben wir uns noch nicht gekannt und dann habe ich durch Zufall meinen damaligen Coach kennengelernt. Es war wirklich so, auf irgendeiner Uni-Veranstaltung stand der neben mir, wir haben so gequatscht, hey, was machst du, was mach ich und dann war ich so, boah, spannend. Ich glaube, ich habe gerade ein Thema. Und dann habe ich bei ihm die ersten Sessions gemacht und dann habe ich schon gemerkt, so crazy, was es da aufzuarbeiten gibt.
Da haben wir uns schon gekannt.
Das war später. Aha. Und dann habe ich damals mit ihm wirklich auch intensiv daran gearbeitet, an dieser Prüfungsangst. Und ja, ich habe das dann geschafft, das auch gehen zu lassen, loszulassen. Ich habe dann diese Matheprüfung mit einem Einser und voller Punktezahl in Mathematik. Das war für mich utopisch, das zu erreichen.
Voll cool. Darf ich was dazu sagen?
Bitte?
Ich meine, das hat ja nichts mit Spiritualität da, oder? Du hast einen Coach kennengelernt und an deine Themen gearbeitet. Das habe ich auch schon gemacht.
Da geht es
um Kindheit und wie man aufgewachsen ist.
Da geht es ums Unterbewusstsein. Also was ist eigentlich so in deinem Unterbewusstsein abgespeichert? Welche Glaubenssätze? Und da hinzugehen und sich das einfach anzuschauen, was eh schon da ist, macht so viel Sinn und so habe ich halt eigentlich immer wieder dann gemerkt, wenn mich was blockiert hat oder ich das Gefühl gehabt habe, ich komme in meinem Leben gerade aus irgendeinem Grund nicht weiter, dann habe ich eigentlich immer den Mut gehabt, mir Hilfe zu holen und mit jemandem drüber zu reden und das waren für mich eigentlich immer Coaches und Therapie an und für sich habe ich eigentlich so nie gemacht. Wir beide sind immer mal wieder zu einer Gesprächspsychologin gegangen, wenn wir Themen hatten und ich finde halt, weil sie ja fragt, ob ich das vergleichen kann. Ich finde halt oft so Gesprächstherapie, wobei ich jetzt halt nur sagen kann, wir haben das meistens dann zu zweit gemacht, das stimmt gar nicht.
Ich war schon mal allein da.
Ja, und zweimal war ich allein bei ihr. Aber ich finde, das ist halt mehr so an der Oberfläche. Also sprich, du sortierst dann deine Gedanken, deine Themen und jemand von außen moderiert das. Irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl und macht er dann deine Perspektive frei, um zum Beispiel den Blick fürs Gegenüber offen zu halten oder einfach mal so das zu sortieren oder gibt er halt so Tipps. Aber bei mir war es so, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht in diese Tiefe, es geht nicht so an mein Unterbewusstsein oder an diese automatisierten Muster, die vielleicht ablaufen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass Coaching mir mehr hilft. Und ich finde halt, das Schwierige an Coaching ist ja auch, dass es so verschrien ist, oder? Dass es halt so
ja, es ist auch
jeder darf sich halt einfach als Coach bezeichnen.
Ein freies Gewerbe, so wie ein Creative Director oder Fotograf. Ja. Jeder darf Fotograf sein. Da gibt es natürlich seriöse, gute und Hobbyfotografen.
Ja.
Ja, am Papier sind alle gleich.
Mhm,
und deshalb bei Coaching genau das Gleiche.
Und jetzt am Ende des Tages, also was ich jetzt da zum Beispiel am vorletzten Freitag, das war halt eine Breathwork-Session oder verbundener Atem, sag mal, es ist eine spezielle Atemtechnik. Und du bringst die dann eigentlich dazu, dass du nicht mehr mit deinem denkenden Geist, also dass du schon irgendwie in den Gedanken, aber du bist dann irgendwann wie in diesen unterbewussten Mustern. Und da kommen einfach Sachen hoch, von denen man keine Ahnung mehr hatte, dass die überhaupt nur irgendeine Relevanz haben oder dass die irgendwie in deinem Leben vielleicht blockieren oder irgendwas mit dir machen. Und da ist manchmal auch ganz viel so diese Emotionen, die man halt nicht so gern fühlt oder wo man sich halt nicht die Zeit gibt, die zu fühlen. Und bei mir war es letzten Freitag so, dass ich halt extrem viel Wut, Trauer, Schmerz einfach raufgeholt habe und rauslassen habe und dadurch irgendwie auch verarbeiten habe können. Und ich finde es unfassbar schwierig, das mit Worten zu erklären, was da vor sich geht. Jeder, der es vielleicht irgendwie ausprobiert hat, weiß, was ich meine. Es ist dann irgendwie so eine krasse Form von Loslassen oder Hinschauen bei Themen und man kann die dann irgendwie gehen lassen. Und das ist was wahnsinnig Befreiendes und sich einfach an dieses Bewusstmachen, was läuft da. Also zum Beispiel, sorry, dass ich so lange rede, aber mir ist dann irgendwie aufgefallen, man liegt dann da und atmet halt sehr intensiv und dann weint man. Oder ich habe jetzt bei den, ich habe es zweimal irgendwie gemacht und beide Male eigentlich auch sehr intensiv und sehr doll geweint. Und dann war zum Beispiel, dass irgendwann dann mein Geist so gesagt hat, boah, du siehst sicher mega hässlich aus beim Weinen. Und was ist so, dass man einfach dann mal realisiert, boah krass, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Oder was sind das für Gedanken, die ich dann mit mir selber habe, so gemein?
Darf ich dazu auch sagen, das ist ja für mich auch nichts Spirituelles. Es ist einfach, es stauen sich ja Emotionen auf, oder?
Das sind ganz viele spirituelle Rituale.
Wenn ich allein im Auto fahre manchmal, und eine traurige Musik hört, dann kann es auch, dass ich weinen anfange, weil sie halt einfach so, weil man gerade in der Emotion ist.
Ja, aber du holst dir da nicht was aus dem Unterbewusstsein irgendwie hoch,
ja, was,
oder?
Was soll denn das immer heißen? Ja klar, es ist wie wenn ich jetzt die was frage und so oft warum frage, bis du nicht mehr darauf antworten kannst, oder? So ein bisschen ist es.
Na, weil dann bist du eigentlich immer nur in deinen Gedanken. Dann versuchst du es dir über den Kopf die ganze Zeit zu erklären.
Ja, was meinst du manchmal, dass du da mit deiner Seele... Ich verstehe schon, was Unterbewusstsein ist.
Bist du in der Meditation noch nie so, dass du einfach nicht mehr denkst?
Doch, das ist ein bisschen wie luzide Träume. Heute zum Beispiel habe ich geträumt, und das war glaube ich auch so ein Zeichen von meinem Unterbewusstsein, dass mir eine Ärztin meine Muskeln mit Maßbandel den Umfang abgemessen hat und die gesagt hat, boah, das sind aber kleiner, wann magst du wieder mal was tun?
Mhm.
Also das ist für mich auch, das lehne ich ja nicht ab, das habe ich mir schon auch gedacht. Das ist vielleicht von meinem Unterbewusstsein ein Zeichen, vielleicht machst du mal wieder ein bisschen mehr Sport.
Mhm.
Ja, nehme ich ja auch an.
Probier es vielleicht einfach mal aus, so eine Breathwork-Session. Ja, es ist dann auf jeden Fall nochmal anders.
Ja, vielleicht kann ich es ja dann auf meine Art beschreiben.
Ja, wäre eh spannend.
Interessant, ja.
Du hast ja letzte Woche einen Flyer gekriegt.
Ja. Mache ich eine Breathwork in Südtirol, oder wird das krass?
Ja, aber es ist wirklich...
Ja, passt ja voll. Und ich glaube, jeder hat da wahrscheinlich auch seine eigene Erfahrung.
Ja.
Egal, ob mit einem Coach an einem Thema zu arbeiten oder Meditation, eine Tiefe oder eine Breathwork-Session.
Ja.
Oder was, es gibt ja früher hat es mehr Hypnosen gegeben und so, ist wahrscheinlich auch was Ähnliches.
Es ist eine Form von Selbsthypnose dann
gleich
letztendlich.
Gleich wie Drogen nehmen. Oder?
Ich habe nicht wirklich Erfahrung mit Drogen, deswegen kann ich das jetzt nicht vergleichen.
Oder Alkohol, oder? Es gibt einfach verschiedenste Wege, sich mit seinem Inneren zu befassen wahrscheinlich, oder? Leute sind ja betrunken auch ganz anders wie nüchtern.
Mhm.
Ist ja wahrscheinlich auch schon ein kleiner Schritt
würde
in die Richtung.
Würde ich jetzt aber nicht wirklich empfehlen.
Ist schon klar.
Nein. Ja, die Frage war eben ja auch so ein bisschen...
Ja, am Ende schließt sie mir da jetzt auch noch nicht raus, was hat das mit Spiritualität zu tun? Es sind einfach verschiedene Wege,
weil
an sein Inneres heranzukommen und vielleicht alte Sachen aufzuräumen, oder?
Naja, da sind schon sehr spirituelle Prozesse dabei. Also ich habe jetzt auch eine Form von Pflanzenmedizin da ausprobiert.
Ja.
Und dann ist es ja schon spirituell. Also
ich glaube, Spiritualität ist für jeden einfach was Eigenes. Ich bin wahrscheinlich auf meine Art und Weise und
ja, bist du.
Ihr Mann auch bist, spirituell. Vielleicht bist er abergläubisch oder was wie man.
Du bist spirituell, aber du lehnst Spiritualität nach außen hin komplett ab, obwohl du für die total viele Dinge machst, die spirituelle Menschen einfach machen.
Genau.
Und ich glaube, dass du ein Bild von Spiritualität hast, das so extrem ist. Wie soll ich sagen? Einfach so dieses vielleicht Aussteigerleben oder dann nur so festhängen. Ich glaube auch, dass es voll interessant wäre, das einfach zu integrieren und nicht nur quasi nur die Spiritualität zu leben und dann vielleicht einfach nichts mehr in die Umsetzung zu bringen oder eben nur da zu graben und nur dran zu arbeiten. Das passiert ja auch oft, dass man dann wie in so ein Ding reinkippt, wo man sich denkt, jetzt muss ich noch tiefer gehen, jetzt muss ich noch tiefer gehen. So, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es einfach, es gibt so Themen oder Phasen im Leben, da werden einem Themen aufgezeigt und dann merkt man, ich stecke gerade oder ich komme da nicht so richtig weiter und dann macht es Sinn, da dran zu arbeiten, da tiefer zu gehen und zu schauen, hoppla, wo blockiere ich mich denn da gerade oder was blockiert mich denn? Voll. Und das dann aufzuarbeiten und weiterzumachen. Und dann gibt es aber wieder so Phasen, wo man es einfach nicht braucht.
Voll. Und gegen das habe ich auch nie was gesagt, das finde ich ja sogar voll gut, mache ich auch selber zum Teil. Wo ich dann leider manchmal wieder meine Grenzen sehe, ist, wenn man vor 2 Wochen da in der Firma das Mittagessen und ihr sagt, es gibt Menschen in Indien, die sich von Licht ernähren und nichts mehr essen und trinken müssen ihr ganzes Leben lang. Dann ist halt bei mir aus, weil an sowas glaube ich halt einfach nicht.
Na, aber
ist ja
auch
voll
nicht
okay,
da.
Genau.
Ja.
Dann kann jeder seine eigenen Grenzen für sich setzen. Genau.
Aber ich find's dann immer wieder so spannend und das ist eigentlich was mir dann irgendwie.
Warum triggert die das?
Ja.
Warum?
Weil du am Anfang immer total in die Ablehnung gehst.
Nein.
Und doch. Und bei mir, ich weiß noch, da waren wir dann schon zusammen und ich war frisch selbstständig und habe ganz viel von diesen Existenzängsten gehabt. Ich bin in der Früh mit Herzrasen aufgewacht, habe so richtigen Stress
so Phasen hab ich auch gehabt.
Gespürt und habe dann wirklich relativ viel Geld monatlich für diese Coachings investiert. Und ich weiß noch, dass ich voll die Hürde gehabt habe, obwohl das mein eigenes Geld war, dir das anzuvertrauen oder zu sagen, hey, ich gebe da jetzt so und so viel einfach dafür aus, aber mir ist das voll wichtig, weil ich das Gefühl habe, ich muss da gerade weitermachen und ich muss da dran arbeiten. Und du hast es dann ja eh eigentlich immer so akzeptiert und erst, ich glaube, du hast dann immer gesehen, was es für positive Effekte auf mich hat. Und dann erst öffnest du die dafür. Am Anfang bist du immer super kritisch allem gegenüber.
Ja, ich bin fast jedem Thema erstmal kritisch gegenüber.
Ja, aber dann dackelst du, habe ich manchmal so das Gefühl, das hört sich jetzt vielleicht gemein, aber dann dackelst du das dem so hinterher und sagst dann immer, super, danke, dass du das machst und so. Und das ist manchmal so anstrengend, dass ich irgendwie schon immer das Gefühl habe, ich muss erstmal bei dir dafür kämpfen, wobei ihr unabhängig bin und meine eigenen Entscheidungen trifft. Aber trotzdem ist es dann immer so, als müsste ich mich so rechtfertigen und dann irgendwann plapperst du es fast hinterher und sagst
das
dann
ist voll unsympathisch gerade.
Voll super.
Ich ist gerade voll unsympathisch eigentlich, nein, weil ich tue das ja auch für unsere Beziehung. Wenn wir, glaube ich, keine Beziehung führen, dann brauchen die viele Sachen auch gar nicht machen.
Boah.
Ja, ist ja so. Ich arbeite ja mit dem ja auch an unserer Beziehung, weil du auch gut findest, wenn ich sowas mache. Ich spüre dann auch die positiven Effekte, aber wenn ich allein leben würde und vielleicht keine Kinder hätte, würde ich das nicht machen und vielleicht auch gar nicht brauchen. Weißt du, wie ich meine? Warum du mir jetzt da so hinstellst, finde ich jetzt auch nicht fair.
Naja, aber du machst es ja schon für die, es ist jetzt auch unfair
ja,
zu sagen.
Am Ende auch.
Du machst es nur für die Beziehung.
Ich sage ja die ganze Zeit, es hat ja immer für alle positive Effekte.
Ja, aber hauptsächlich für einen selber.
Ja, auch, klar. Aber wenn es mir selber dann auch gut geht, ich habe ja gewisse Themen ja auch vielleicht nur, weil man hat ja manche Beziehungen und Themen ja auch nur, weil man in einer Beziehung ist oder weil man Kinder hat oder was auch immer. Das sind ja auch die Umstände, was auch Sachen ans Tageslicht bringen, oder?
Ja,
oder wenn jemand stirbt oder was, whatever in deinem Leben alles passiert.
Ja.
Wenn nur schöne Sachen passieren, dann wird man nicht viele Themen haben, nehme ich mal an, oder?
Jeder Mensch hat Themen. Und es gibt kein Leben, wo nur
aber
schöne
ich
Sachen passieren.
Aber es ist auch nicht fair, dass du das so hinstellst, weil ich könnte ja einfach prinzipiell einfach alles ablehnen und dann wurschtelt jeder so weiter, dann wird ja der Beziehung auf lange Frist nicht funktionieren.
Ja, genau, dann würden wir uns ja komplett auseinanderentwickeln.
Genau. Aber also sieht das doch positiv, was triggert dir denn da dran?
Total positiv, ja, weil du am Anfang krass
ablehnend bist. Ja, nur weil ich nicht glaube, dass sich Menschen von Licht ernähren.
Nein, um das geht's gar nicht da. Du bist am Anfang generell allem dann so ablehnend gegenüber.
Nicht
und dann
ablehnend, kritisch nennt man das.
Ablehnend.
Nein.
Steff, ablehnend.
wenn irgendwas, wenn irgendein Coaching, zu. Kritisch, wenn irgendein Coaching und vor allem irgendein Instagram-Dude 10.000 Euro kostet, Hausnummer, dann bin ich erstmal sehr kritisch dem gegenüber.
Ja, verstehe.
Das finde ich voll okay und das ist mein Schutzmechanismus. Und dann muss ich erst schauen und dann ist für mich super, dass ich bei dir das sehe. Ja. Und das funktioniert oder war das ein Schwachsinn? Ja, und dann kann ich es für mich entscheiden. Und deswegen finde ich, sage ich immer, cool, dass du das machst. Dann bist du mal Versuchskaninchen. Aber warum super. Triggert dich das so?
Weil ich, das kostet auch Energie, das so, den Weg so frei zu kämpfen oder den Weg so zu gehen. Und
ja, ihr hindert ja nichts. Du musst ja doch, auch nicht gegen mich kämpfen.
Ich muss mich schon rechtfertigen oft dafür.
Absolut
dass ich
da, nicht. Dass du das für dich was machst, so. Habe ich noch nie was dagegen gehabt.
Stoff.
Ja, wir reden schon, wir haben ja nur ein Thema, ich habe nur eine Bezugnahme, aber bitte red weiter.
Ja, aber es ist gerade voll die interessante Diskussion.
Ja.
Ich will mich ja nicht über die stellen, weil.
Tust das, du aber gerade.
Ja, ich weiß, das ist du, es tut mir leid. Merke ich ja gerade selber. Ich glaube, jeder ist so auf seinem Weg und es gibt kein, die Person ist schon weiter, oder sondern jeder muss es in seinem Tempo machen, wie es einem eben gerade vorkommt. Ich habe halt oft so das Gefühl, ich muss dann schon eben das rechtfertigen oder du, es gibt dann, du sagst nicht, na mach's nicht oder ich will nicht, dass du es machst, aber ich kriege halt die entsprechenden Kommentare oder Sticheleien. Und das musst du jetzt schon zugeben. Und dann ungefähr, es dauert immer ein paar Wochen und dann bist du plötzlich, merke ich, dass die Veränderung bei dir stattgefunden hat und dann merke ich einfach, dass, und das liebe ich an dir, dass du die eben nicht verschließt, sondern dass du dann der Weiterentwicklung so offen gegenüber bist. Am Anfang ist es aber für mich immer gefühlt wie ein Kampf.
Ja, aber das ist ja genau das. Du machst das ja auch viel lieber, oder warum willst du immer, dass wer anderer
nein,
so eingestellt
ja
ist wie
da.
Du?
Will ich ja gar nicht da. Ich
sei doch einfach
ja,
froh, dass dein Gegenüber auch
ich
offen
ja
ist.
Ich mach's ja auch für mich.
Ja eben, wo ist dann das Problem?
Das Problem ist, dass du zuerst mir schon, ich will nicht sagen Steine in den Weg legst, aber schon ich Sticheleien
kriege. Das ist jetzt aber übertrieben.
Naja.
Habe ich schon einmal gesagt, hey, mach das nicht.
Habe ich jetzt gerade gesagt.
Sonst trenne ich mich oder keine Ahnung, habe ich noch nie gesagt, oder?
Na, hast du noch nie gesagt. Ja, eben. Aber ich kriege halt die entsprechenden Sticheleien, wo es jetzt auch nicht gerade, wo du nicht ja, gerade unterstützt am
davor
Anfang.
Davor will ich aber auch die schützen, oder? Dass du nicht sinnlos tausende Euro ausgibst, vielleicht für irgendwas.
Du tust jetzt so, als wäre ich da irgendwie die Träumerin, die immer ihr Geld irgendwo in irgendwelche Leute überweist.
Nein,
und nicht
ja
drüber
nein.
Nachdenkt und dann
ich
irgendwie
auch
sich von Licht ernährt.
Ich kenne auch manche systemische Coaches persönlich, wo ich vielleicht nicht buchen würde.
Ja, voll. Das sage ich ja. Auch. Es ist ja voll schwierig in dieser Szene.
Das ist alles, was ich sage. Kritisch sein ist da, glaube ich, nicht verkehrt.
Auf jeden Fall, gebe ich da recht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich es dann
offen.
Immer spannend, wie schnell du dann eigentlich hinterher ziehst und es dann trotzdem alles immer. Und es hat ja auch
und
Effekte.
Jetzt mal bedanke ich mich und sage, hey, cool, dass du mir da auch mit eingebracht hast.
Ja, aber dann wäre vielleicht ja in Zukunft cool, dass du zwar deine Bedenken äußerst oder sagst, hey, da würde ich jetzt kritisch hinschauen, ja. Aber nicht in diese Sticheleien gehst.
Meines
oder zuerst
mache ich das so. Vielleicht versuche ich die Sticheleien zu lassen.
Das wäre schön.
Okay,
ja.
Schön, dass wir das ausgesprochen haben. Ich hoffe, das hilft dem Paar, die
ja,
er geschrieben hat.
Gib nur mal ein paar Tipps.
Ich gebe keine Tipps, ich gebe nur Erfahrungen.
Doch,
ich habe nie gesagt, dass
Tipps.
Ich in irgendwo Experte wäre.
Du hast vorher gesagt, bitte schick die, vielleicht gibst du ihm die Folge zum Hören.
Ja, weil vielleicht, es fühlt sich so an, als geht es ihm mit ihr, so wie dir mit mir. Bitte nur mal um Bestätigung. Vielen, vielen Dank aber für diese Nachricht
ja,
an
spannende,
dich.
Spannende Nachricht. Ja.
Wahrscheinlich habe ich wieder viele Frauen getriggert, obwohl ich eigentlich meiner Meinung nach nicht da dagegen arbeite, aber let it be.
Es gibt ja voll diese zwei Strömungen mit, dass eben Coaching, jeder darf sich eigentlich Coach nennen, oder? Weil es ein freies Gewerbe, glaube ich, ist.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Psychotherapie, es gibt Psychologen und so weiter, das sind ja richtige
genau,
Studien.
Ja, Schulmedizin.
Genau. Und ich tue mir da auch voll schwer. Ich kann halt eigentlich
ja.
Nur von meinen Erfahrungen berichten und die habe ich halt im Coaching-Bereich
ja.
Gemacht.
Und sorry, ich denke mir das auch manchmal. Der eine studiert es oder die eine studiert es fünf
ja.
Jahre lang und der andere macht dann 10.000 Euro Wochenendkurs und ist systemischer Coach. Es ist
naja,
wahrscheinlich
es ist
nicht das Gleiche
es
manchmal.
Es ist kein Wochenendcoach, sondern
ja.
die gut sind, die haben sich schon jahrelang damit auseinandergesetzt.
Manche
aber
sind
ja
beides.
Weißt
du, manche
ja.
Sind Psychologen und Coaches und vereinen das. Manche vereinen das mit Sport, manche mit spirituellen Sachen. Es gibt ja eh alles und es ist, glaube ich, für jeden was Passendes dabei. Und das ist doch gut.
Ja.
Ja. Und in Zeiten wie diesen, wo die Welt immer komplexer wird, sieht man ja, wie der Bedarf an sowas steigt.
Total. Also, ja. Ja.
Ich habe noch eine Bezugnahme. Ich habe ja letztes Mal gesagt oder gemeint, ich habe die mega Idee gehabt mit dem Pensionsaufteilen, wenn man Kinder hat, zwischen Mann und Frau. Dann habe ich eine Nachricht gekriegt oder einen Kommentar auf die letzte Folge. Das gibt's. Es nennt sich Pensionssplitting und das kann man freiwillig machen bei Pärchen, verheiratet oder nicht. Ist, glaube ich, sogar wurscht. Es müssen Kinder vorhanden sein. Und dann kann man das pro Kind, also wenn man ein Kind hat, 7 Jahre lang machen, freiwillig bis zu 50% der erworbenen Teilgutschrift oder so. Da muss man schauen, da gibt es eine Webseite, kann man ja verlinken. Und wenn man mehrere Kinder hat, bis zu 14 Jahre.
Aber das bedeutet letztendlich, angenommen wieder klassisches Modell, die Frau war daheim, dann muss der Mann sich erstmal dazu bereit erklären,
dass er das dann macht.
Ja, genau,
ja, es ist cool, dass es das Modell gibt und dann ist es auch gesetzlich, auch wenn sie die trennen und nach 14 Jahren sich nicht mehr gut verstehen, ist es so geregelt gewesen und es kann auch nichts zurückgefordert werden. Ja, klar.
Ja.
Ja, es ist ja freiwillig, beide müssen zustimmen.
Ja, aber wenn sie sich getrennt haben und er dann sagt, boah, eigentlich hat er keinen Bock drauf, dann...
Ich glaube, wenn man das einmal festlegt, dann läuft das, oder? Ich weiß nicht, ob man es jährlich kündigen kann, so weit kann man sich selber informieren. Ja. Aber es ist zumindest cool, dass es zumindest ein Modell gibt, wo man das einreichen kann und das aktiv machen kann. Klar, wenn das Themen sind, finanziell in einer Familie, da hat sowas wahrscheinlich voll Rückhalt geben und die Basis der Beziehung schon stärken, glaube ich. Bei uns, glaube ich, macht es keinen Sinn, weil wir beide selbstständig sind und eh so ähnlich viel beitragen, oder? Das macht eben nur Sinn, wenn ein Teil, steht da drinnen, der haupterwerbstätige Teil ist und der andere Teil hauptsächlich für die Erziehung da ist. Ja.
Also, aber wir haben nach fast 50 Minuten auch noch ein Hauptthema mitgebracht. Und zwar haben wir nochmal eine HörerInnen-Mail bekommen. Und die würde ich jetzt auch ganz gern kurz vorlesen.
Bitte.
Hi, ihr zwei. Ich wollte euch einfach mal ein großes Dankeschön für euren Podcast dalassen. Ihr macht mir meinen Haushalt und Laufrunden so viel leichter. Einfach Kopfhörer rein, Podcast an und schon geht das Aufräumen oder Laufen viel leichter. Ich hätte ein Thema, das meinen Mann und mich oft beschäftigt und vielleicht auch andere Hörerinnen interessiert. Vielleicht möchtet ihr ja darüber sprechen oder sogar eine Umfrage dazu starten. Unser Sohn ist 2 Jahre alt und geht in die Krabbelgruppe. Wir merken immer wieder, dass wir im Vergleich zu anderen Familien relativ wenig freiwillige Unterstützung von unseren Familien bekommen. Viele erzählen, dass die Großeltern feste Tage übernehmen, die Kinder von der Krabbelgruppe abholen oder von sich aus anbieten, Zeit mit ihnen zu verbringen. Bei uns ist das leider nicht so. Natürlich haben wir uns bewusst für ein Kind entschieden, aber wir hatten uns das Familienleben irgendwie anders vorgestellt, mit mehr Begeisterung der Großeltern, mehr Hilfsangeboten und weniger dem Gefühl, dass jede Bitte um Betreuung unseres Kindes so große Überwindung bedeutet. Unsere einzige fixe kinderfreie Zeit ist während der Arbeit. Ich arbeite ca. 30 Stunden pro Woche, mein Mann Vollzeit. Und ansonsten wechseln mein Mann und ich uns ab, damit jeder mal einen Abend Sport mit Freundinnen machen kann. Aber ein wirkliches Angebot wie bringt das Kind mal vorbei, dann habt ihr Zeit für euch, haben wir noch nie bekommen. Und wir trauen uns nur selten zu fragen, weil wir merken, dass die Freude darüber eher begrenzt ist. Wie ist es bei euch und in eurem Umfeld? Kennt ihr das oder geht es anderen Familien ähnlich? Wie viel darf man erwarten von Großeltern oder Familie? Ein Kind zu haben ist wirklich wunderschön, aber auch anstrengend. Noch dazu, wenn man alles selbst meistert. Der Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, ein Kind zu erziehen, finde ich so passend. Dadurch habe ich angefangen, anderen Eltern meine Hilfe anzubieten. So entsteht langsam aber sicher auch ein Dorf, das uns Hilfe anbietet. Ich fände es super spannend, wenn ihr das Thema mal im Podcast aufgreifen würdet und darüber diskutiert. Liebe Grüße und danke für eure tolle Arbeit.
Sehr spannendes Thema.
Ja.
Wo wir auch schon viel Erfahrung haben.
Erzähl.
Ich. Mhm. Immer ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Da gibt es auch immer zwei Seiten von Großeltern. Es gibt entweder die, die zu viel wollen und vielleicht auch irgendwas kompensieren wollen, was sie mit ihren Kindern nicht gemacht haben. Und dann gibt es die Großeltern, die halt sich selber auch viel wichtiger finden, was auch voll legitim ist und nicht so großen Bock haben, weil sie haben ja quasi schon ein Kind großgezogen. Warum sollen sie jetzt ihr Enkelkind wieder großziehen, unter Anführungszeichen? Und ich glaube, man muss grundsätzlich schon mal beide Parteien, die es jetzt so meiner Meinung nach gibt, verstehen. Das ist ein bisschen so auch wie das Thema, will man Kinder kriegen oder nicht? Als Großeltern entscheidest du ja nicht, ob du Enkel kriegst oder nicht, sondern es hat ja für dich dein Kind entschieden, nicht du dir selber. Das heißt, du darfst dann als Großeltern auch, glaube ich, in erster Linie selber entscheiden, will ich ganz viel, bisschen viel oder wenig Zeit mit die Enkel verbringen. Ist schon mal grundsätzlich, glaube ich, darf man nichts fordern. Aber ich finde, man soll trotzdem, weil es sind ja die Eltern, es gibt ja schon irgendwie so unausgesprochene familiäre Pflichten. Man kann zumindest versuchen, das schon einzufordern. Kommt natürlich ein bisschen aufs Verhältnis drauf an, wenn man vielleicht im Gegenzug ja auch was macht.
Also Wie meinst du das jetzt?
Vielleicht, es kommt auch, glaube ich, voll auf die Beziehung drauf an. Wo wohnen die Großeltern? Sind die weit weg? Wohnen die neben dir? Kann man denen irgendwas machen? Weiß nicht, vielleicht irgendwelche Einkäufe oder im Haushalt mal was helfen? Irgendwie so eine Win-Win-Situation, oder vielleicht ist einfach der Win für die Großeltern, Zeit mit den Enkeln zu verbringen, in dem Fall scheinbar ja nicht. Dann kann man vielleicht was anderes finden, oder? Was man für die Großeltern da kann, damit man quasi nicht nur so im Fordern ist, sondern auch vielleicht was geben kann. Kann man ja darüber nachdenken, was das sein könnte. Kann ja alles sein. Eine Konzertkarte, keine Ahnung, damit die Großeltern vielleicht auch mal wieder was erleben oder die Großeltern nicht nur vielleicht unter Anführungszeichen ausnutzen, sondern vielleicht auch mal auf Urlaub mitnehmen, dass man zusammen eine gemeinsame Freizeit erlebt. Ich glaube, vielleicht, dass sich manche Großeltern auch manchmal ausgenutzt fühlen, kann auch sein. Wenn sie quasi nur ein Kind abgeben, wieder abholen, danke, ciao, glaube ich, ist auch manchmal. Man muss sich wahrscheinlich immer in die Leute einversetzen und vielleicht da herausfinden, warum wollen sie denn nicht so gerne?
Ja, ich glaube, ich habe irgendwie unterschiedliche Gedanken dazu und auch aus unseren Erfahrungen. Also wir waren ja in unserer Familie die Ersten, die jetzt quasi Nachwuchs gekriegt haben. Also sowohl auf deiner Seite als auch auf meiner Seite. Und dann, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Erwartungshaltung groß war. Also so im Sinne von, deine Eltern haben sich wahnsinnig gefreut, Großeltern zu werden und meine Eltern auch. Und mein Papa zum Beispiel, der wohnt ja ein paar Stunden entfernt und ist berufstätig oder super eingespannt. Also da hat die nie eine Erwartungshaltung, dass mein Papa jetzt irgendwie dann sagt, er kommt und holt die Kinder vom Kindergarten oder irgendwie so. Also es war mir klar, dass das nicht der Fall sein wird. Und bei meiner Mama zum Beispiel haben sich dann einfach im Laufe der Zeit die Grundbedingungen irgendwie verändert, dadurch, dass mein Stiefpapa dann so schwer krank geworden ist und auch dann innerhalb der ersten Lebensjahre der Zwillinge auch verstorben ist, war da einfach, dass ich gemerkt habe, meine Mama hat, glaube ich, sich das alles total anders vorgestellt und dadurch, dass er dann verstorben ist, war da auch bei ihr ganz viele Themen, also viel Trauer, viel Dinge, die sie selber für sich erstmal aufarbeiten hat müssen und auch dann keine Kraft mehr, um mir weiter oder uns weiter unter die Arme zu greifen. Und das war für mich anfangs dann auch ein Riesenprozess, weil gerade wo ich schwanger worden bin, war das einfach schon so diese, und also wo sie super klar waren, da war, weiß nicht, waren meine Geschwister auch viel mehr bei uns, als sie es jetzt zum Beispiel sind. Und ich merke, dass es bei mir auch ein Prozess ist, das zu akzeptieren, dass sie das nicht erwarten kann und letztendlich auch nicht einfordern kann. Und ich glaube, was hilft oder was ich so für mich erkannt habe, ist wirklich in die offene Kommunikation zu gehen und einfach das mal anzusprechen und zu sagen, hey, auf unserer Seite gibt es vielleicht diese Erwartungshaltung. Wie sieht es denn beim Gegenüber aus? Also wie sieht es denn bei den Großeltern aus? Wie stellt ihr euch eure Enkel-Großeltern-Beziehung vor? Ist es für euch eben was, was man mit den Eltern gemeinsam, also sie wollen vielleicht nicht allein Verantwortung oder haben wir jetzt nicht die Zeit und die Muße, die Kinder zu nehmen.
Sie trauen sich
vielleicht nicht zu. Oder sie sind halt mit ihrem eigenen Leben irgendwie auch so busy, was ihnen ja dann auch voll zusteht, dass sie dann sagen, du, uns reicht es aber alle paar Wochen und wir wollen das auch nicht anders. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, in einer gewissen Form in die Kommunikation zu gehen und da die Fronten zu klären und einfach zu sagen, hey, wir haben eigentlich die Erwartungshaltung, wir würden uns manchmal auch voll drüber freuen, aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel so an meine Geschwister denke, am Ende des Tages jeder lebt sein eigenes Leben und ist dann mit seinem eigenen Leben beschäftigt und die haben jetzt alle zum Beispiel noch keine Kinder, dann kann ich irgendwie am Ende des Tages an ihn erwarten, dass sie dann sagen, keine Ahnung, einmal die Woche, alle zwei Wochen, sie holen jetzt zum Beispiel bei uns die Twins ab und machen was mit ihnen. Ich kenne aber dieses Gefühl, dass ich dann manchmal total enttäuscht bin und mir denke so, ihr habt eigentlich gar kein Interesse. Ihr habt kein großartiges Interesse, irgendwie Zeit mit denen zu verbringen, außer ab und zu mal anzurufen oder wenn man sich halt irgendwie so zufällig mal sieht. Aber so jetzt gemeinsam was zu machen, ist wenig Interesse dann aktueller zum Beispiel da. Und ich muss auch voll aufpassen, dass ich dann auch nicht in der Vorwurfshaltung gehe und versuche das auch zum Beispiel gerade mehr mit mir auszumachen und eben diese Erwartungshaltung nicht in Form von einem Vorwurf dann zu kommunizieren, sondern wenn dann, bin ich auch gerade eher so, dass ich mich auch ein bisschen zurückziehe und mir dann halt denke, okay, dann machen wir halt auch eher unser Ding jetzt gerade.
Voll. Und dann gibt es die andere Seite, das ist bei mir oft, oder? Dass man vielleicht zu viel Druck kriegt, weil sie zu viel wollen und wir uns eher wieder erdrückt fühlen. Und dann muss man auch wieder klar die Grenzen setzen, wo du auch gut bist, weil ich bin oft so der, der sagt, ja, passt schon.
Und du bist oft bequem.
Bequem auch, ja genau. Und nachher hätten wir zwar Zeit für uns, aber es ist vielleicht dann einfach zu viel, weil da muss man dann auch die Grenzen in die andere Richtung setzen und sagen, uns genügt da vielleicht nur einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen oder in einem Monat, muss man halt dann für sich entscheiden. Und wenn das familiäre Umfeld einfach auf beiden Seiten vielleicht kein Interesse hat, wie es vielleicht jetzt bei der Hörerin ist, dann muss man sich halt in Form von Freunde und vielleicht Babysitter aufbauen, weil es klingt ein bisschen so, dass da am Ende so die Beziehung ein bisschen auf der Strecke bleiben, dass quasi die einzige Me-Time die Arbeit ist und einmal einen Abend nicht miteinander, sondern nur mit irgendwelchen anderen Freunden wieder, ist auch wichtig. Aber es klingt ein bisschen so, als wäre die Beziehung ein bisschen zu kurz gekommen, letzter Zeit.
Welche dann, Beziehung kommt nie zu kurz, wenn kleine Kinder da sind?
Aber wie oft haben wir jetzt habe ich es wie oft probiert, viermal, dass wir ein Ski-Date oder ein Abend-Date machen, wir haben es immer abgesagt, weil es dann keine Priorität hat und das muss man aber zur Priorität machen. Und jetzt fahren wir zwar wieder vier Tage weg oder so, aber auch wieder mit Kindern. Wann wir zwar das letzte Mal zu zweit was gemacht haben, ist auch schon wieder Zeit her.
Das ist lang her, ja.
Und ich glaube, dann muss man halt echt auch in die Richtung gehen, okay, dann versuche ich zumindest, dann schaue ich auf eine ÖH-Website, Babysitter und teste mal sowas aus, einmal im Monat. Vielleicht dann alle zwei Wochen. Und vielleicht dann irgendwann jede Woche und dann hat man jeden Freitagabend für 3 Stunden einen Babysitter oder Babysitterin und kann als Paar essen gehen, wenn es schon mit der Familie nicht funktioniert. Und wie du sagst, aber mit der Familie muss man echt in Kommunikation gehen und einfach ansprechen, was man gern hätte, schauen, ob man das erfüllt kriegt und wenn nicht, ob man was im Gegenzug machen kann, um das erfüllt zu kriegen oder halt auf Richtung Freunde, Babysitter gehen.
Viele haben ja auch, keine Ahnung, die irgendwie nicht daheim wohnen oder in eine fremde Stadt gezogen sind oder so, die haben ja gar keine Großeltern da oder wir haben jetzt auch aus dem Kindergarten irgendwie Bekannte, die sind beide aus Deutschland und sind da komplett auch ohne Großeltern. Also das Kind ist im Kindergarten, die arbeiten beide eigentlich auch mehr oder weniger Vollzeit und haben sich aber so eingerichtet, dass sie irgendwie, glaube ich, Freitagvormittag haben die sich eigentlich immer Zeit füreinander. Ist natürlich einmal die Frage, funktioniert das beruflich, aber sie können sich das so einteilen, dass sie dann Freitagvormittag, wenn die Kleine nur im Kindergarten ist, machen sie miteinander eben was. Es geht halt schwer am Abend und haben dann eben auch Babysitterin. Und generell, das merke ich halt auch, das ist natürlich, wenn man Babysitterin hat oder wenn man vielleicht auch Freunde hat, wo die Kinder dann vielleicht mal schon übernachten können und man kann sich da abwechseln. Also ich glaube, ich finde es voll cool, dass man dann einfach sagt, okay, was kann man sich denn für ein Dorf außerhalb der Familie irgendwie aufbauen? Und ich glaube, das ist auch voll schön, wenn man dann einfach sagt, hey, wir supporten uns da gegenseitig oder die Kids dann im gleichen Alter, die können dann mal beieinander übernachten und man wechselt sich irgendwie so ab. Das ist doch auch mega cool. Ich glaube, was ich schwierig finde, ist dann immer so mit Vorwürfen der Familie gegenüber zu kommen, wenn man halt eben diese Erwartungshaltung hat und es eigentlich nicht klar ausspricht. Und dann muss man es auch irgendwo aushalten, damit du ihm auch schwer, wenn ich dann nachfrag und dann kommt halt wirklich mal ein Nein.
Ja.
Das tut dann weh,
aber du warst
weil ich
zumindest
mich abgelehnt fühle. Aber auf der anderen Seite ist es ja immer besser, als wie jemand macht, was mir zum Gefallen. Und dann ich bin dann eigentlich am Ende des Tages auch ein Freund davon, dass man einfach ehrlich sagt, hey, fühlt sich gerade nicht so an, ich habe gerade keine Zeit dafür, ich bin mit meinem eigenen Leben beschäftigt oder mir ist es einfach zu anstrengend. Hey, das ist fair enough, die Zeit mit kleinen Kindern zu verbringen, ist anstrengend. Ja. Und
das Unausgesprochene bewirkt oft ja dann auch nichts. Aber wenn du vielleicht einmal fragst und dann sagt halt die Oma oder der Opa nein, okay, dann weißt du es schon mal, dann ist das für die vielleicht wie ein Schlag ins Gesicht.
Es tut
aber
weh.
Es arbeitet vielleicht bei Oma, Opa und vielleicht kann man sie dann vielleicht in ein paar Wochen drauf. Also eigentlich, ja, wir werden ja auch älter. Eigentlich wollen wir doch ein bisschen mehr Zeit mit den Enkeln verbringen.
Ja, aber das finde ich wieder manipulativ.
Na, ist
dann.
Ja nicht. Wieso?
Naja, dann gehst du mit dem Gedanken da dran, so jetzt. Naja, ich finde es halt einfach.
Ja, darf man wieder nichts sagen. Also, doch, das ist ja nicht manipulativ.
Naja, wenn ich es anspreche und sage, so wie ich es fühle, und dann sage, hey, ich habe eigentlich gedacht, ihr habt mehr Interesse, Zeit mit euren Enkelkindern zu verbringen. Und die sagen dann so, boah, wir sind gerade frisch im Ruhestand oder wir wollen reisen oder keine Ahnung, dann fair enough. Dann muss man es aber, ich finde halt dann schwierig, dann zu sagen, vielleicht arbeitet es dann bei Ihnen und dann kommen Sie drauf. Das ist ja wie, als wenn man versucht, sie damit vielleicht zu manipulieren. Kann ja sein, dass das passiert.
Ja, ist aber, ja nicht manipulativ, wenn ich sage, wie ich mich fühle, oder?
Na, aber mit der Intention dran zu gehen, dass sie dann vielleicht ein schlechtes Gewissen kriegen und es aus einem schlechten Gewissen heraus zu machen, finde ich die falsche Vorgehensweise.
Dann kann man, glaube ich, jede Herangehensweise wieder manipulativ finden, weil ich will ja immer irgendwas bewirken mit Aktionen, oder nicht?
Na, wenn ich einfach nur offen mal ansprich und sage, ich fühle mich so und ich habe mir das vielleicht schon irgendwie erwartet, dann ist es ja nicht manipulativ, weil ich nicht den Ausgang dann irgendwie
ja
in eine Richtung
gesagt,
lenken will.
Aber vielleicht hat es den positiven Effekt und wenn nicht, dann nicht.
Genau, aber man muss es halt aushalten und ich kann verstehen, dass es auch schmerzhaft ist, wenn man dann das Nein quasi erkriegt, weil es ja irgendwie via, weiß nicht, wenn die eigenen Kinder wie abgelehnt werden, dann ist es ja wie so eine Ablehnung gegen einen selber ein bisschen. Und das ist vielleicht am Anfang schmerzhaft, aber auf der anderen Seite sind dann die Fronten geklärt, oder? Und ich glaube, zum Beispiel als bezogen auf unsere Geschwister, die Situation würde total anders ausschauen, hätten die schon eigene Kinder, weil dann wären die Interessen wieder ähnlich.
Voll.
Und so.
Ist ja wie beim Freundeskreis, oder? Ja. Der ändert sich auch.
Genau.
Die Kinder haben, mit denen hat man dann vielleicht mehr zu tun, als die noch keine haben.
Ja.
Ist halt einfach so, ja. Und das Verständnis ist halt teilweise nicht da von Geschwistern, weil sie nicht wissen, wie es ist, wenn sie keine Kinder haben.
Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. So viele spannende Themen heute
wieder. Hitzige Diskussionen zu den verschiedensten Themen. Wichtig, dass wir das ansprechen. Ich habe jetzt nichts Unterschwelliges vorgehabt, um die zu manipulieren.
Na, nicht nie. Die Großeltern oder die Geschwister, das habe ich gemeint. Das ist eine
Danke,
Frage,
Sarah,
oder?
Für das Gespräch. Ja, über Frage. Vielleicht schaffen wir die ohne Diskussion zu beenden. Was würdest du tun, wenn dir jetzt jemand oder ich, egal, 2 Wochen Urlaub, egal wo, egal was, zahlen würde, irgendwann das Jahr? Was würdest du planen? Ich zahle es da. Es darf sogar.
Wirklich?
Ja.
Was du zahlst, ist mir?
Fiktiv.
Schade.
Fiktiv.
Ich hätte schon einen Flug gebucht.
Na, fiktiv, es darf kosten, was es will jetzt hat. Also auch 2 Wochen auf einer Yacht, wenn es dich freut.
Auf einer Yacht?
Ja, also keine Grenzen gesetzt finanziell. Mhm. Was würdest du machen? 2 Wochen Sinkreis oder 2 Wochen...
Was ist das schon wieder für
eine Frage? Was würdest du machen?
Ja, ich glaube, ich würde Richtung Costa Rica oder Bali. Das sind jetzt gerade so meine Favorite-Reiseziele. Und da würde ich dann irgendwie was mit Yoga-Retreat, vielleicht Yoga-Ausbildung oder so. Hätte ich irgendwie Bock, das doch vielleicht nochmal, obwohl es super viele Yoga-Teacher gibt, aber hätte ich irgendwie Lust drauf.
Ja, die meisten machen es ja für sich selber, oder nicht, um zu unterrichten, oder?
Ja.
Oder viele.
Aber auf jeden Fall. Und dann mit Surfen. Surfen, Yoga,
ja, cool.
Gutes Essen, viel Schlaf, viel Lesen, viel Ruhe, viel Sonne. Das würde ich machen.
Mhm. Okay.
Was würdest du machen?
Ich glaube, ich da 2 Wochen Heliskiing gehen. Ist zwar nicht grün, aber wäre mal wieder geil.
Wirklich?
2 Wochen Russland oder Kanada oder keine Ahnung wo. Ja.
Das ist sowas, das reizt mich absolut irgendwie nicht da. Ich weiß nicht warum.
Ja,
ich war noch nie Heliskiing, aber irgendwie den Hype drum.
Es ist doch kein fetter Hype drum.
Ah doch, oder so ein bisschen in der Szene. Findest? Und die Geld haben, dass es keine Rolle spielt, ist doch Heliskiing schon irgendwie so ein Ding, oder?
Das ist extremst geil. Du wärst auf einen Gipfel geflogen und kannst mit den Ski runterfahren. Das ist für mich eines für die geilsten Sachen. Aber ja, natürlich ist das nicht CO2-bilanzmäßig cool. Man kann ja, oder auch zweiwöchige Skitour irgendwo, wäre auch schon geil. Mhm. Ich werde auf jeden Fall irgendwo, wo es scheißkalt ist, vielleicht in irgendeiner andere Kultur, egal ob Russland oder Pakistan irgendwo. Mich schon.
Echt, das ist dann back für mich wieder so. Back to the basics.
Das ist für mich.
Urlaub ist für mich, Urlaub muss für mich eigentlich warm sein. Dann warum? Ist Urlaub. Ja, weil ich weiß nicht, kalt ist doch bei uns das ganze Jahr. Bei uns ist 8 Monate kalt.
Ich finde manchmal Urlaub ist auch zurück zu der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz unten.
Echt, nein, ist nicht für mich Urlaub.
Okay, ja, cool.
Ich sehe uns im Alter dann immer schon getrennt irgendwo. Können wir uns die Postkarten schicken?
Zumindest siehst du uns im Alter noch zusammen. Das ist ja schon mal positiv.
Ja, auf jeden Fall. Aber
danke, Sarah, für die spannenden Diskussionen zu den verschiedensten Themen.
Danke, Steph, für deine Offenheit.
Ich wünsche dir und allen Hörerinnen eine schöne Woche.
Übrigens, ihr könnt uns weiterhin eure Nachrichten, Themenvorschläge, Ideen senden, entweder an hello@liebreizen.com oder einfach auf Instagram als DM unter liebreizen.extreme. Und wir freuen uns voll, wenn ihr den Podcast bewertet, weitersendet. Ihr könnt es Freunde über WhatsApp empfehlen und generell uns auf den diversen Plattformen bewerten oder einen Kommentar da lassen.
Schickt gerne diese hitzige Folge jetzt an jemanden weiter, der das hören muss.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns.
Ciao, ciao.
Tschüss.